ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 18. Februar. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Carsten Schmiester und Astrid Korall aus Hamburg.
In meiner Familie und auch im Freundeskreis, da taucht seit dem Wochenende, also seit der Sicherheitskonferenz in München, ein Wort wieder verstärkt auf. Das Wort Angst. Ganz konkret die Angst davor, dass der Krieg uns doch noch erwischt. Vielleicht schon in ein paar Jahren. Angst, selbst um mich, trotz meiner 60 plus. Motto, du warst doch beim Bund, müsstest du dann nicht auch? Ja, theoretisch. Aber eben nur theoretisch. Vor allem und viel größer ist natürlich die Angst um unsere Kinder und unseren Enkel, der ist mal gerade 2,5 Jahre alt. Was kommt auf sie zu? Was kommt auf den Kleinen zu? Was, wenn das alles nochmal passiert? Damit ist der Zweite Weltkrieg gemeint, den meine Eltern und Schwiegereltern als Kinder und Jugendliche erlebt haben. Letztere am Ende als Flüchtlinge. Und von dem sie immer hofften und hoffen, dass es der letzte war. Und das schien ja auch lange beruhigend sicher, mit einer starken NATO und vor allem mit einem starken Amerika im Rücken. Aber jetzt zieht Donald Trump den Stecker, kommt Europa so gar nicht zusammen, was die eigene Sicherheit und ja auch Kriegstüchtigkeit angeht, kriegt Putin Zeit, um sich dann vom eben doch ganz und gar nicht verlorenen Angriffskrieg militärisch zu erholen und in ein paar Jahren die Chance, ohne ernsten Widerstand des Westens erneut zuzuschlagen. Auch wenn ich der Familie und Freunden sage, bleibt mal ruhig, lasst euch nicht verrückt machen. Die Angst ist da und sie ist eben bis zu einem gewissen Grad zumindest auch berechtigt. Mehr Stärke würde helfen, mehr Abschreckung, mehr Einigkeit. Das gilt für Europa und damit auch für Deutschland. Und es gibt hier tatsächlich viele Frauen und Männer, die nicht warten, bis sich in Brüssel und Berlin wirklich was tut. Sie tun selbst etwas. Leute wie Philipp zum Beispiel, der mit 18 Jahren den Kriegsdienst verweigert hatte und dann mit 40 als gestandener Unternehmensberater doch die Uniform anzog. Das Ganze in der ARD dokumentiert. Titel des Films »Bereit für den Ernstfall – Ein Pazifist denkt um«. Wir haben den Link in den Shownotes. Wer sich das anschaut, der kommt vielleicht nicht unbedingt selbst zum Umdenken, aber wird ganz sicher nachdenklich. Etwa als Philipp seinen Freunden von der Entscheidung berichtet.
Wo mich eure Meinung zu interessieren würde tatsächlich, ist, dass ich mich entschlossen habe, der Bundeswehrreserve beizutreten und dazu ab nächste Woche ausgebildet werde als Schütze.
Ja, ja. Gut, aber Schütze heißt Infanterie.
Infanterie, genau. Jäger.
Jäger. Ja. Ich bin in Grundausbildung im Jägerbataillon gewesen. Ach, als Jäger wirst du zu einer ganz schönen Schweineeinheit ausgebildet. Ja.
Du könntest dir das jetzt auch so richtig vorstellen, so an der Front zu kämpfen, da im Schützengraben zu liegen oder über ein Minenfeld zu gehen oder also, ne? Also einfach zu wissen, okay, jetzt bin ich vielleicht meine Beine los oder ich verliere mein Leben.
Cool. Ist natürlich schwierig zu beantworten, weil es natürlich irgendwie doch abstrakt ist, ja, es ist, solange man nicht wirklich vor Ort ist, aber es ist schon was natürlich auch dahinter steht. Also insofern, ich hoffe tatsächlich, dass es nach wie vor eine gänzlich unreale Sache ist.
Tja, Klartext kann man da hören und sowas zeichnet Freunde ja auch aus, dass sie eben sagen, was sie denken und nicht das, was Philipp vielleicht lieber gehört hätte. Aber er bleibt bei seinem Entschluss und sagt nach dem Ende der Ausbildung beim Gelöbnis.
Der Pazifismus ist sicher auch einem Realismus gewichen, der sagt, man muss sich eben auch einer Bedrohungslage stellen können. Was zur Folge hat, dass man auch mit der Waffe in der Hand am Ende gelobt, Deutschland treu zu dienen und zu verteidigen.
Bei diesem Gelöbnis war übrigens auch seine Mutter dabei und genau wie er ist auch sie bei ihrer allerdings etwas anderen Meinung geblieben.
Frieden kriegt man nicht durch Gewalt und ich bin da immer doch sehr skeptisch noch nach wie vor.
Wir schauen in diesem Podcast mal genauer auf dieses Programm Ungediente für die Reserve. Julia Weigelt hat recherchiert und so viel schon vorweg. Es könnte deutlich besser laufen. Wie ja so vieles dieser Tage, Astrid, vorsichtig ausgedrückt, zum Beispiel auch in Europa nach diesem Schock der Sicherheitskonferenz.
Ja, das stimmt, Carsten. Einiges könnte besser laufen, aber lass uns vielleicht zunächst noch mal kurz auf die Sicherheitskonferenz zu sprechen kommen. denn die hallt immer noch nach. Das war eine Konferenz, die man sicherlich nicht so schnell vergessen wird. Christoph Heusgen, das ist der scheidende Chef der Sicherheitskonferenz, der hat im Heute-Journal vom ZDF am Sonntag diese Bilanz gezogen.
Also es war schon in gewissem Sinne ein europäischer Albtraum, aber gleichzeitig war das auch eine sehr klärende Konferenz. Es war eine klärende Konferenz, weil wir von der Rede des amerikanischen Vizepräsidenten erkannt haben, dass dieses Amerika unter Trump auf einem anderen Stern lebt.
J.D. Vance, der Vizepräsident, das vielleicht noch mal zur Erinnerung, hat den Europäern ein Demokratiedefizit vorgeworfen. Sie würden die Meinungsfreiheit unterdrücken. Und er hat mit seiner Rede das Bild einer ja eigentlich unzerbrechlichen transatlantischen Freundschaft, die auf gemeinsamen Werten beruht, zerstört. Das andere Thema war natürlich das Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Russlands Machthaber Putin, mögliche Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine und dass bei diesen Verhandlungen die Europäer befürchten müssen, dass sie nicht mit am Tisch sitzen, dass über ihre Köpfe hinweg und auch über die der Ukraine eine Vereinbarung erzielt wird. Es war danach wieder einmal von einem Weckruf für Europa die Rede. Ganz ehrlich, ein Begriff, den ich langsam auch nicht mehr so gut hören kann, der aber derzeit wieder Hochkonjunktur hat. Wir befinden uns erneut in einer Diskussion, wie Europa sich unabhängiger von den USA machen kann, wie es seine Verteidigungsfähigkeit stärken kann. Diese Fragen sind alle schon mal gestellt worden. Auch in der ersten Trump-Amtszeit sind sie aufgeworfen worden. Nur jetzt, vor diesem Hintergrund, dass die USA kein verlässlicher Partner mehr sind, besteht deutlich größerer Handlungsdruck. Oder wie siehst du das, Carsten?
Ja, sehe ich natürlich auch so. Und ich sehe auch, dass wir jetzt mal die Wahl abwarten müssen bei uns, dass man dann ja wieder klarer denken kann und wir uns alle auch unangenehme Fragen stellen müssen. Wir sind ein großes Land in der Mitte Europas, die größte Wirtschaftsmacht. Und bislang haben wir ja immer gesagt, nach all dem, was Deutsche dem Kontinent der Welt angetan haben, wir halten uns bitte schön zurück. Und das war auch okay. Ich glaube, wir müssen ernsthaft überreden, ob das noch so weitergeht oder ob wir nicht auch da mal die Komfortzone sozusagen verlassen müssen. Das müssen die Politiker entscheiden und das müssen die Deutschen auch mittragen. Aber dieses Argument, wir haben zweimal ganz fürchterliche Dinge angerichtet, wir wollen das nie wieder, das bleibt natürlich bestehen. Man könnte aber auch sagen, man kann ja mal versuchen, gute Dinge anzurichten und trotzdem stark zu sein. Das ist im Moment so. Meine Analyse und mein Standpunkt, man kann viel darüber reden. Das haben ja zum Beispiel Anna und Kai auch schon gemacht. Und zwar in der Sonderfolge von Streitkräfte und Strategien am Sonntag nach dem Ende der Münchner Sicherheitskonferenz. Da haben sie das Ganze analysiert. Man kann die nachhören. Und es haben uns einige Hörer Mails auch erreicht in der Zwischenzeit, Astrid.
Ein Hörer zum Beispiel hat seine Mail mit die verstörende MSC überschrieben. Das Ergebnis der Sicherheitskonferenz ist für ihn ein echtes Desaster mit Ansage. Donald Trump mache Putin ohne Vorbedingungen genau die Zugeständnisse, welche dieser menschenverachtende Diktator seit langem fordere. Und die USA würden sich wahrscheinlich komplett aus der europäischen Sicherheitsarchitektur ausklinken. Für Europa müsse es ein letzter Weckruf sein. Gleichzeitig hat er allerdings auch Zweifel, ob Europa den Willen und die Kraft aufbringen kann, mittelfristig selbst für seine Sicherheit zu sorgen. Und ein weiterer Hörer bemängelt, dass wir, gemeint sind die Europäer, viel zu lange schon nur schlafwandeln, keine Strategie, keine starken Sanktionen, nur halbherzige Unterstützung mit Waffen, bloß keine Zumutungen zu Hause und so weiter und so fort. Und das seit vielen Jahren, so schreibt er. Ihn wundert jedenfalls nicht, dass in Anführungsstrichen uns niemand bei Verhandlungen dabei haben will.
Und so sieht es ja auch genauso aus bei dem ersten Gespräch jetzt in Riad in Saudi-Arabien zwischen den Außenministern der USA und Russlands. Da haben die Europäer und auch die Ukrainer ja gefehlt am Tisch.
Zum Missfallen von Ukraines Präsident Zelensky, der hat gleich betont, wir sind ein eigenständiger Staat und sollte es zwischen den USA und Russland irgendwelche Absprachen oder Vereinbarungen ohne die Ukraine geben, dann wird er die nicht anerkennen. Einige haben versucht, das Treffen in Riad herunterzuspielen. Außenministerin Annalena Baerbock zum Beispiel hat im Morgenmagazin vom ZDF gesagt, wir sollten diese Gespräche nicht größer reden, als sie eigentlich sind. Es handele sich um eine Kontaktaufnahme. Und auch für US-Außenminister Rubio ist das Ganze der Beginn eines langen Weges, eine Vorbereitung auch auf ein mögliches direktes Treffen zwischen Trump und Putin. Nichtsdestotrotz steht die Frage aber natürlich weiterhin im Raum, falls es zu richtigen Verhandlungen kommt, ob dann auch europäische Vertreter dabei sind, ob sie ein Mitspracherecht haben. Dazu senden die USA ja ganz gemischte Signale. Pete Hegseth, der Verteidigungsminister, hat am Wochenende klargestellt, wir verhandeln alleine mit Russland. Keith Kellogg, US-Sondergesandter für Russland und die Ukraine, sieht auch keinen Platz für die Europäer am Tisch. Und dann auf der anderen Seite sieht man US-Außenminister Marco Rubio, der immer wieder versucht, auch zu beschwichtigen. Und er hat im Interview mit CBS News das gesagt.
Wenn es echte Verhandlungen gibt, da sind wir noch nicht, aber wenn es dazu kommt, dann muss die Ukraine beteiligt werden, weil sie es sind, die überfallen wurden. Und die Europäer müssen beteiligt werden, weil auch sie Sanktionen gegen Russland und Putin verhängt haben und weil sie zu diesen Bemühungen beigetragen haben. Wir sind einfach noch nicht so weit.
Das ist also die Position von Marco Rubio, dem US-Außenminister. Auf der anderen Seite hören wir die übliche scharfe Rhetorik aus Russland von Außenminister Sergej Lavrov. Der hat zu verstehen gegeben, dass er für die Europäer keinen Platz am Verhandlungstisch sieht. Und zweitens hat er klargemacht, dass Russland von seinen Maximalforderungen kaum abrücken wird. Es gibt keinerlei territoriale Zugeständnisse an die Ukraine und dass Moskau auch nicht bereit ist, die von ihm für annektiert erklärten Gebiete im Osten und Süden der Ukraine aufzugeben.
Welche territorialen Konzessionen wollen Sie? Dass wir auf die russischsprachige Bevölkerung verzichten oder nur auf seltene Erden?
Und für den Kreml ist auch klar, die Ukraine kann zwar der EU beitreten, aber nicht der NATO. NDR Info hat mit Sicherheitsexpertin Gerline Greutel von der Universität Regensburg über diese Gespräche zwischen den USA und Russland in Riad gesprochen.
Also das Problem auf der russischen Seite ist natürlich, dass es überhaupt keinen Verhandlungsspielraum zu geben scheint, weil sich Russland von seinen Zielen ja überhaupt nicht verabschiedet hat. Und das Ziel ist nach wie vor die Zerstörung der Ukraine, und zwar der Ukraine als Staat und Nation und eine fundamentale Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur.
Und Carsten, unter diesen Umständen kann man es sich natürlich nur sehr schwer vorstellen, wie da eine Lösung gefunden werden soll.
Es ist ja alles schwierig, zum Beispiel die Ukrainer und die Europäer, du sagst es draußen bei den Gesprächen in Riad, aber natürlich versucht Europa was zu tun. Einige europäische Staats- und Regierungschefs haben sich tatsächlich am Montag in Paris getroffen, bei einem ganz schnell einberufenen Treffen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen war mit dabei, auch NATO-Generalsekretär Rutte.
Und Ziel war es, eine gemeinsame Position abzustimmen und zu klären, wie Europa nun auf diese US-amerikanische Ukraine-Politik reagieren soll und wie man bei diesen Gesprächen doch noch zum Zuge kommt. Es gab keine formalen Beschlüsse. Es waren aber auch nicht alle EU-Staaten dabei. Das hat wiederum für Ärger gesorgt. Von slowenischer Seite hieß es, hier entstehe der Eindruck, dass die europäische Einigkeit brösele. Wobei ich mich manchmal frage, von welcher europäischen Einigkeit sprechen wir denn da? Weil damit ist es ja nicht so weit her. Müssen wir nur mal auf Ungarn gucken. Da sitzt mit Ministerpräsident Orban ein Putin-Freund. Und Budapest, das war fast schon absehbar, hat scharfe Kritik an diesem Treffen in Paris geübt. Der Außenminister des Landes hat erklärt, es handele sich um eine Zusammenkunft von Kriegsbefürwortern, Trump-feindlichen und frustrierten europäischen Politikern, um ein Friedensabkommen mit der Ukraine zu verhindern. Nun ja. Das hat trotzdem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Costa nicht davon abgehalten, nach dem Treffen in Paris zu erklären, die Europäer seien sich einig, dass die Ukraine einen Frieden verdiene, der die Unabhängigkeit und territoriale Integrität des Landes respektiere und starke Sicherheitsgarantien biete.
Ja, Sicherheitsgarantien, das ist so ein Stichwort. Die Europäer sehen sich jetzt ja vor allem Forderungen aus Washington gegenüber, die da heißen, ihr müsst die Kosten und auch die Absicherung des Friedensdeals, wenn es ihn denn irgendwann mal gibt, übernehmen. Da ist von Friedenstruppen die Rede. Wer würde denn da in Europa überhaupt mitmachen? Von wie vielen reden wir?
Die deutsche Presseagentur hat erfahren, dass über eine fünfstellige Zahl gesprochen wird, wenn es um europäische Soldaten geht, die nach einer möglichen Friedensvereinbarung dann in die Ukraine geschickt werden könnten. Das heißt dann auch, dass eine Zahl, die Selenskyj mal ins Spiel gebracht hat, nämlich 200.000 Soldaten, unrealistisch ist. Ganz nach vorne geprescht ist Großbritanniens Premier Keir Starmer. Der versucht, sich so als Brückenbauer zwischen der EU und den USA einzubringen. Und er hat erklärt, sein Land sei bereit und willens, Friedenstruppen in die Ukraine zu schicken. Er könne bei der Arbeit an Sicherheitsgarantien für die Ukraine eine führende Rolle übernehmen. Frankreich zeigt sich ebenfalls offen. Emmanuel Macron, der französische Präsident, der treibt das Thema einer europäischen Friedenstruppe schon länger voran. Und die Niederlande und auch Schweden sind nicht grundsätzlich dagegen. Man fragt sich natürlich, was ist eigentlich mit Deutschland? Da ist es ja so, Olaf Scholz, Bundeskanzler, steht seit Anfang der Debatte über eine Friedenstruppe auf der Bremse. Und wenig überraschend löst er die jetzt auch nicht wenige Tage vor der Bundestagswahl.
Es ist völlig verfrüht und der völlig falsche Zeitpunkt, diese Diskussion jetzt zu führen. Ich bin sogar ein wenig irritiert über diese Debatten, das will ich ganz offen sagen. Hier wird über die Köpfe der Ukraine hinweg über das Ergebnis von Friedensgesprächen, die nicht stattgefunden haben und mit denen die Ukraine nicht Ja gesagt hat und nicht am Tisch gesessen hat, über mögliche Varianten von Ergebnissen gesprochen. Das ist höchst unangemessen, um es ganz offen und ehrlich zu sagen.
Für Scholz ist klar, keine Friedenstruppe ohne eine Beteiligung der USA. Und das kommt auch aus der Sorge raus, dass sonst der Zusammenhalt der NATO gefährdet ist. Also es gibt noch viel Diskussionsstoff auf europäischer Ebene für die nächsten Wochen. Und erstmal kein Signal an die USA, wie sich die Europäer dann mit eigenen Angeboten in den Verhandlungen einbringen könnten.
Gucken wir jetzt zum Schluss nochmal auf die Lage selbst in der Ukraine. Astrid, ja, das wird viel von Frieden gesprochen, von Waffenruhe, aber danach sieht es ja im Moment gar nicht aus. Es wird unerbittlich weitergekämpft.
Genau, Russland scheint sogar den Druck nochmal zu erhöhen. Am Sonntag zum Beispiel wurden verstärkte Angriffe der russischen Invasionstruppen an der Front im Osten der Ukraine gemeldet. Im Fokus ist weiterhin die strategisch wichtige Stadt Pokrovsk in der Region Donetsk. Darüber haben wir ja auch schon mehrfach hier bei Streitkräfte und Strategien berichtet. Aus anderen Städten werden ebenfalls russische Drohnenangriffe gemeldet. In der Nacht von Montag auf Dienstag sollen es laut dem ukrainischen Militär 176 Drohnen gewesen sein, wobei man diese Angaben wie immer nicht unabhängig überprüfen kann. Und auf der anderen Seite setzt sich die Ukraine ebenfalls mit Drohnenangriffen zur Wehr, vor allem auf russische Energieanlagen. Die ukrainischen Streitkräfte haben eine Ölraffinerie in der russischen Region Krasnodar getroffen und die unter anderem auf die Herstellung von Kraftstoff spezialisiert ist und damit dann auch die russischen Streitkräfte versorgt. Außerdem haben ukrainische Drohnen eine Pipeline angegriffen. Von russischer Seite hieß es dazu, dass durch diese Pipeline etwa 1% der weltweiten Rohölversorgung fließt und dieser Angriff der Ukrainer könne die Versorgung der Weltmärkte stören und US-Unternehmen schädigen. Und vielleicht noch eine letzte Meldung. Das Institute for the Study of War berichtet außerdem, dass russische Kommandeure ihren Streitkräften weiterhin befehlen, ukrainische Kriegsgefangene an der Front hinzurichten. Das zumindest sollen Bilder zeigen.
Und das sind schreckliche Bilder und schreckliche Nachrichten natürlich weiterhin, Astrid. Wie auch immer, wir alle hoffen, dass es bald zu einem vernünftigen Frieden kommt. Vielen Dank für diesen Lagebericht. Und damit kommen wir jetzt zum heutigen Schwerpunkt bei Streitkräfte und Strategien. Es geht im weiteren Sinne um das, was jede und jeder von uns tun kann, um uns resilienter, wehrhafter, kriegstüchtiger, wie man es formulieren möchte, zu machen. Konkret geht es um den Heimatschutz durch die Bundeswehr, denn der wird in erster Linie von Reservistinnen und Reservisten übernommen, dieser Dienst. Das sind überwiegend ehemalige aktive Soldatinnen und Soldaten, aber seit ein paar Jahren gibt es auch die Möglichkeit für Ungediente, also für Leute, die noch keinen Wehrdienst gemacht haben oder Zeitsoldat waren, wie auch immer, eine militärische Ausbildung zu absolvieren. Und zu diesem großen Thema hat meine Kollegin Julia Weigelt recherchiert.
Ja, und zum Ausdruck Ungediente erstmal, also da ist schon in der Bundeswehr nicht jeder so glücklich darüber, weil das kann natürlich auch ein bisschen abwertend aufgefasst werden, so nach dem Motto, haben Sie denn gar nicht gedient? Dabei sind diese Menschen, die bei diesem Programm mitmachen wollen, bei diesem Ungedient-Programm, das sind genau die, die der Heimatschutz jetzt braucht.
Was bringt dich zu dieser Erkenntnis?
Naja, also Leute, die jetzt sagen, wir haben vielleicht sogar früher verweigert und wollen jetzt aber zur Bundeswehr und uns für den Heimatschutz ausbilden lassen, das sind ja Leute, die sind total stark motiviert, ne? Also intrinsisch motiviert, wie es immer so schön heißt. Die machen das nicht nur des Geldes wegen. Und ja, solche Leute hängen sich ja in der Regel viel mehr rein als Menschen, die jetzt nur wegen Geld irgendwas machen.
Also frech gesagt sogenannte Überzeugungstäter, Leute, die wirklich dahinter stehen. Ja. Danach sehnt man sich ja eigentlich, egal ob du jetzt Bundeswehr oder Unternehmer oder sonst was bist, Leute, die wirklich hinter der Sache stehen. Und ich denke mir, die Bundeswehr müsste ja sehr eigentlich hinter diesen Leuten her sein. Aktueller Personalmangel zum Beispiel, vor dem Hintergrund der angestrebten, aber noch lange nicht erreichten Personalzahlen.
Ja, also stimme ich dir komplett zu, ne? Und deswegen hat mich auch mein Gespräch so schockiert mit Daniel Gey. Er ist nämlich einer von diesen super Motivierten. Er ist 40 Jahre alt, selbstständiger Unternehmer aus Süddeutschland. Und er hat dort 2023 diese Ausbildung für Ungediente gemacht und engagiert sich auch im Reservistenverband für das Thema. Und er hat mir berichtet, wie viele Menschen sich auch gerne noch für den Heimatschutz engagieren wollen eigentlich und von der Bundeswehr teils über Jahre hingehalten werden, also nicht genommen werden. Und das ist natürlich auf mehreren Ebenen total fatal.
Okay, scheint mir ein großes Fragezeichen zu sein. Ich habe aber noch ein kleineres vorab vielleicht mal, bevor wir da auf diese Kritik eingehen. Du hast ja erzählt, diese Ausbildung für Ungediente. Was passiert da? Was lernen die Leute?
Ja, also wie läuft das ab? Die wird koordiniert erstmal über das jeweilige Landeskommando der Bundeswehr. Das ist so eine Art Schnittstelle zwischen der zivilen Landesregierung und dem territorialen Führungskommando der Bundeswehr. Die Ausbildung dauert auch unterschiedlich von Land zu Land, so rund 20 Tage, berichtet Daniel Gey.
Der Vorteil an der Ausbildung für Ungediente ist einfach, dass es mit dem zivilen Leben, sei es jetzt familiären Verpflichtungen oder beruflichen Verpflichtungen, sich gut vereinbaren lässt. Es gibt Landeskommandos, die bilden an Wochenenden oder verlängerten Wochenenden aus. Andere Landeskommando machen längere Blöcke, die aber dann trotzdem relativ leicht mit dem Arbeitgeber abzustimmen sind. Die Ausbildung für Ungediente bietet einfach die Möglichkeit, gesamtgesellschaftlich etwas für die Wehrhaftigkeit Deutschlands zu tun.
Und inhaltlich geht es dann um so eine Art Grundausbildung. Na, natürlich noch nicht die komplette Grundausbildung in 20 Tagen, aber...
Nee, die war bei mir drei Monate, wenn ich mich düster erinnere.
Ja, aber Grundlagen eben. Ne? Mhm. Und Gey hat diese Ausbildung eben 2023 gemacht, obwohl er früher den Wehrdienst sogar verweigert hat. Aber er hat dann eben diese Massaker gesehen der Russen im ukrainischen Butscha. Und da hat er mir echt auch sehr bewegend geschildert, wie er da diese ja auch ermordeten Radfahrer, wie die da im Dreck gelegen haben. Das hat seine Sichtweise dann doch schon sehr verändert.
Und wie genau ist er dann Reservist geworden? Wie lief das ab?
Ja, also man könnte es mit holprig zusammenfassen, hat er so gesagt.
Bei der Bundeswehr haben wir genauso wie in der Wirtschaft auch einen gewissen Fachkräftemangel oder überhaupt einen Personalbedarf. Natürlich, wenn man sich jetzt die zivile Seite anschaut, dann geht man davon aus, dass bei der Bundeswehr, wenn Bedarf besteht, eben auch einem quasi sprichwörtlich gemeint der rote Teppich ausgerollt wird. Das erlebt man bei der Bundeswehr dann natürlich ganz anders. Bin ganz, muss ich sagen, naiv dran gegangen und habe mir gedacht, ich nehme da einfach mal Verbindungen auf und dann kann ich da mal vorbeischauen, zum Reinschnuppern, zum Vorbeikommen, mal mit jemandem reden und die Leute kennenlernen, so wie man das vielleicht jetzt machen würde, wenn man sich bei der Freiwilligen Feuerwehr meldet oder irgendwo bei einer anderen Stelle. Ich wurde dann eines Besseren belehrt.
Ja, da muss er selber auch noch lachen. Also er hat dann eine Mail bekommen mit über einem Dutzend Anhängen, also überbordende Bürokratie. Da hat er sich erstmal durchkämpfen müssen.
Aber wahrscheinlich nicht die Art von Kampf, die er führen wollte. Das dürfte ja schon mal abschrecken, oder? Wenn du denen sagst, ich möchte mein Land gern verteidigen und dann sagt, ja, aber bitte haben Sie erstmal 8 Seiten und kreuzen Sie hier an und haben Sie dies oder das.
Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass da viele schon mal abgeschreckt sind. Und ja, Daniel Gey wollte eben Menschen in solchen Situationen unterstützen, hat dann extra eine Internetseite dazu erstellt, ungedient.de, also eine private Internetseite, mit Infos einerseits und irgendwie auch zum Mut machen und zum Vernetzen. Und da hat er inzwischen so eine richtige Community hinter sich eben stehen. Und seine Reserveübungen hat er gemacht in einem Projekt des territorialen Führungskommandos. Und das hieß Antreten jetzt.
Jawohl. Kasernenhofton, oder? Finde ich jetzt ein bisschen, also das ist eine Aktion, mit der man Freiwillige aus dem Zivilleben holt und dann sagt man gleich so halbwegs stillgestanden, antreten jetzt.
Ja, Also Ungediente antreten jetzt, also, so ja. lese ich das, ja. Ich bin da wahrscheinlich ja. auch nicht die Zielgruppe, offensichtlich. Ich möchte da lieber anders angesprochen werden, aber lassen wir das mal außen vor. Es gibt genug, die das, sich da angesprochen fühlen. Dieses Projekt ging anderthalb Jahre bis Ende des vergangenen Jahres.
Die Projektgruppe Antreten jetzt hatte das Ziel, die Antrittsstärke der territorialen Reserve zu erhöhen. Das heißt, wir haben uns um Bewerber gekümmert. Es gibt keine zentrale Anlaufstelle bei der Bundeswehr, wo man sich hinwenden kann, auch als Ungedienter. Unsere Arbeit war eben dann, diese Leute abzuholen, zu informieren in virtuellen Informationsveranstaltungen, um sie dann anschließend in das System Bundeswehr reinzubekommen.
Ja, und das war eine ganz kleine Truppe. Die hatten also so einen Oberstleutnant als Projektleiter und dann waren da eben so 10 bis 15 Reservisten unterschiedlich da, ohne großartiges Marketingbudget. Die haben mal eine Online-Infoveranstaltung gemacht und waren beim Tag der offenen Tür der Bundeswehr an zwei Standorten.
Wir waren einfach nur da und uns wurde im Prinzip die Bude eingerannt. Wir hatten 2100 Interessierte, die sich bei uns gemeldet haben.
Und um diese Zahl mal einzuordnen, diese 2100, das Ziel der Bundeswehr ist es, bis zum Sommer deutschlandweit 6.000 Reservistinnen und Reservisten für den Heimatschutz zu haben.
Das heißt also, diese ganz kleine Truppe aus Überzeugungstätern, 15 Reservisten ohne Geld, hat dann einfach mal so schon ein Drittel dieser angestrebten Menge an Land gezogen.
Ja.
Aber das Ja kommt jetzt nicht Ja, sondern Ja, muss es also ein Aber geben, oder?
Ja, also hier kommt's. Daniel Geil soll es mal lieber selber sagen.
Von diesen 2100 Interessierten kam aber nur eine zweistellige Zahl ins System Bundeswehr.
Zweistellig. Habe ich das richtig gehört?
Ja.
Ja, okay. Dann ordne das mal ein. Die Bundeswehr und das Ministerium, die sagen immer, der Heimatschutz ist uns ganz wichtig. Aber wie kommt sowas denn? Nehmen die Interessierten nicht wirklich ernst?
Ja, also der Heimatschutz ist wirklich eine wichtige Sache, ne? Weil Hintergrund, sollte es jetzt wirklich zu so einem Bündnisfall kommen, zum Beispiel im Baltikum, dann ist ja die aktive Truppe dort gebunden und der Heimatschutz, der wäre dann zuständig, zum Beispiel für den Schutz der kritischen Infrastruktur, also sowas wie Wasserwerke, Stromwerke, Hafen und so weiter. Um da eben so Sabotage zu verhindern zum Beispiel. Und der Heimatschutz wäre auch zuständig für den sogenannten Host Nation Support. Also wenn jetzt Zehntausende verbündete Truppen durch Deutschland gen Osten ziehen, dann brauchen diese Zehntausenden Soldatinnen und Soldaten hier ja auch also so Verpflegung, Sprit, Unterkunft, medizinische Betreuung. Und da soll eben auch der Heimatschutz dann unterstützen.
Aber mit 6.000 Leuten vermutlich wird das eher nichts. Das klingt mir proportional zu der Masse der Soldaten, die dann hier wären, doch ein bisschen wenig.
Ja, und zu den Aufgaben, ne? Also Deutschland ist ja ein sehr großes Land auch. Und deswegen will die Bundeswehr eben eine neue Heimatschutzdivision aufstellen. Division, da sprechen wir von der Größenordnung so um die 20.000. Genaue Zahlen sind da, habe ich da noch nicht gesehen. Und im Operationsplan Deutschland, das ist ja dieses Papier, wo es um die Verteidigung Deutschlands geht, da wird gesprochen von einer mindestens hohen fünfstelligen Zahl an Heimatschützern, die nötig seien.
Könnte das vielleicht so bis zum Vierfachen sogar gehen? 80.000, habe ich mal irgendwo gehört?
Ja, hohe fünfstellige Zahl. Was ist das? 70.000, 80.000, 90.000? Das ist eine hohe fünfstellige Zahl.
Also bis 99.000.
Ja. Ja, 999. Genau. Deutlich mehr als 6.000, die es im Sommer sein sollen. Und da wird natürlich klar, also solche Zahlen werden jetzt auch nicht mit diesem Projekt Ungedient allein erreicht werden können. Um das mal einzuordnen, 2023 wurden dann tatsächlich ausgebildet 500. 2024 waren es so um die 700, vormals Ungediente, dann Gediente. Ja, und gleichzeitig kann es sich die Bundeswehr halt auch in keinster Weise leisten, auf diese Leute zu verzichten. Und auch nicht auf diese 2100 eben, die jetzt allein diese Projektgruppe zusammengetragen hat. Und da macht es jetzt natürlich mega Frust breit. Und Daniel Geil hat mir auch gesagt, bei seiner Community, da sei die Stimmung jetzt so mies, da könnte man eher von einer Selbsthilfegruppe sprechen.
Anonyme Reservisten.
Ja, das ist so eine Art Geigenhumor und den kann ich auch total nachvollziehen, weil irgendwie muss sich der Ärger ja mal Luft machen und da hat auch der Reservist und Blogger Daniel Geil Verständnis dafür.
Wer sich in dieser Zeit entscheidet, die Ausbildung für Ungediente zu machen oder überhaupt in der Bundeswehr zu dienen, der ist sich der aktuellen Situation bewusst, der aktuellen sicherheitspolitischen Lage. Frage. Das heißt, es ist auch eine emotionale Entscheidung, wenn man sich dafür entscheidet. Also man entscheidet sich ja dann für wirklich ein brennendes Thema, wo auch Leib und Leben dranhängen. Und wenn man dann bereit ist, das zu geben und letzten Endes aber dann quasi einen Korb bekommt oder man wird hingehalten oder das wird einfach nicht gewertschätzt, dann ist man natürlich auch enttäuscht und dann sorgt das natürlich für auch entsprechende Negativmultiplikatoren, wenn man dann so hängen gelassen wird.
So, das ist das eine, diese Negativmultiplikatoren, und das andere ist auch mal der Kostenfaktor, ne? Also wenn ich jetzt mal als Steuerzahlerin sage, ja, es gibt ja auch so einen freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. Da buttert das Ministerium Riesensummen an Werbung rein. Also 2021 und 2022 waren das zusammen knapp 4,5 Millionen Euro, laut einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Und den Dienst angetreten in diesen beiden Jahren zusammen haben aber nur 1.822.
Was sind die Gründe? Du hast ja recherchiert. Warum klappt das nicht?
Ja, also diese Projektgruppe eben, die hat mehrere Gründe identifiziert. Und der größte Aspekt laut Guy sind eben zu wenig Ausbildungskapazitäten. Und der andere Aspekt, das sei eben die Bürokratie. Wir haben es schon angesprochen, mit einem Flaschenhals im Personalamt der Bundeswehr.
Okay, also da klemmt es auf jeden Fall. Und dann haben wir es ja auch noch mit dem Fakt, ich habe es eben kurz angedeutet, zu tun 20 Stunden Ausbildung. Mal im Vergleich zu meiner Grundi, wie es damals hieß, 3 Monate. Das heißt, das muss ja irgendwie weitergehen, eine weitere Ausbildung in den Heimatschutzkompanien, genau da, wo die Menschen sind.
Das ist so, die müssen weiter ausgebildet werden. Das ist natürlich nur so ein Einstieg. Und ich habe darüber mal gesprochen mit Kapitän zur See Michael Giss. Der war 6 Jahre lang der Kommandeur des Landeskommandos hier in Hamburg bei uns. Und die Landeskommandos, die sind ja auch für die Ausbildung dieser Ungedienten zuständig. Seit September ist Giss jetzt Kommandeur des Landeskommandos in Baden-Württemberg. Also hat er jetzt Einblick von mehreren Seiten. Und er hat mir mal gesagt, so in diesen Heimatschutzkompanien, da wird dann geübt, so an 6 bis 7 Wochenenden. Und die sind auch noch so 1 bis 2 Wochen dann pro Jahr auf dem Truppenübungsplatz.
Das ist ja nicht gerade wenig, was die Damen und Herren da machen, zeitmäßig allein, ne?
Ja, und also man muss das schon wirklich wollen, ne? Also das ist dann Zeit, die du nicht mit anderen Hobbys verbringen kannst, mit deiner Familie, mit Freunden, mit Entspannen, was auch immer. Und Giss hat halt auch ständig Werbung gemacht. Der hat mit seinen Leuten einen Stand beim Hafengeburtstag hier in Hamburg gehabt. Und er hatte dann auch relativ schnell diese erste Heimatschutzkompanie voll. Das Problem ist allerdings, das Verteidigungsministerium hat laut Giss die Anzahl dieser Heimatschutzkompanien eben begrenzt. Und Hamburg durfte demnach nur eine haben.
Warum nur eine?
Ja, weil halt nicht genug Personal für die Ausbildung da ist, nicht genug Personal, um das alles zu verwalten, nicht genug Material. Aber weil Giss eben so einen Zulauf hatte an Leuten, die sich auch engagieren wollten, hat er halt trotzdem noch 2 weitere Heimatschutzkompanien aufgestellt.
Im Militär gibt es den guten Usus, dass man als Führer von vorne seine Absicht meldet und dann macht, wenn dann entsprechend kein Veto kommt. Und da die Funktionalität in der Ausbildung eben pfiffig ist und wir die Leute eben auch nicht verlieren wollten, ja, ich kann ja nicht sagen, Deutschland wird bedroht, aber ich habe kein Interesse an einem, der jetzt Heimatschützer werden will. Also den Widerspruch kann ich vor Ort ja auch nicht auflösen. Und da hat man einfach diese praktikable Lösung gemacht. Das kann man natürlich nicht in die Unendlichkeit machen.
Naja, aber jetzt hören wir ja was von dieser Heimatschutzdivision, die da bald kommen soll, um die 20.000 Männer und Frauen. Für mich passt das jetzt erstmal nicht wirklich zusammen.
Ja, passt nicht zusammen, hast du natürlich recht. Und da kommt jetzt auch eine Neuerung, denn der Heimatschutz wird ab dem 1.4. dem Heer unterstellt, also der Teilstreitkraft Heer in der Bundeswehr und nicht mehr wie jetzt dem territorialen Führungskommando. Das wurde schon im vergangenen April beschlossen, also es gab jetzt 1 Jahr Vorbereitungszeit. Und deswegen habe ich auch mal bei der Pressestelle des Heeres eben nachgefragt, wie es denn jetzt so weitergeht mit diesem Projekt Ungedient.
Ja, ich bin gespannt. Wie?
Ich habe eine Ahnung. Ja, wenn ich schon so das erzähle, ne? Du kennst mich mittlerweile auch. Also ich war auch gespannt. Ich habe erstmal gar keine Antwort bekommen. Stattdessen wurde ich weitergeleitet an das territoriale Führungskommando. Die haben gesagt, naja, aber wir sind ja nicht zuständig mehr ab dem 1.4. Und ich so, naja, weiß ich. Deswegen habe ich ja beim Heer angefragt. Territoriales Führungskommando sagt so, naja, fragen Sie doch mal bei der Pressestelle das Personalamt. Das ist ja auch irgendwie eine Personalwerbegeschichte. Habe ich dann auch gemacht. Pressestelle des Personalamts, wir sind nicht zuständig. Bitte beim territorialen Führungskommando melden. So. Da habe ich erstmal geatmet. Also ich habe mich echt gefühlt wie Asterix, kennst du diesen Film? Asterix das Haus, das Verrückte macht auf der Suche nach Passierschein A38.
Ja, und ich stelle mir jetzt auch gerade wirklich Realsatire vor, wenn eine Seite aus Osten kommt, hier angreift und an der Grenze sagen sie alle nur, sie müssen weiter südlich, wir sind jetzt gerade nicht hier im Einsatz. Also das klingt schon ein bisschen abenteuerlich, also tarnen, täuschen. Da fehlt noch ein Wort, das nenne ich jetzt nicht, fängt mit V an. Das gilt ja eigentlich nur für Feinde, aber nicht unbedingt für Freunde, oder?
Ja, also ich bin mir manchmal auch nicht so sicher, ob die Bundeswehr die Medien da so in die eigentlich in die passende Kategorie einordnet. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Allein diese Anfrage, die zeigt halt leider schon so sehr, wie entmutigend dieser Kontakt mit der Bundeswehr eben sein kann. Ich habe dann, um das mal abzubinden, jetzt zum Schluss dann eine Mail an alle drei geschrieben, habe gesagt, liebe Leute, einigt euch bitte untereinander. Wer mir antwortet, ist mir egal, wer mir antwortet, ich hätte nur gerne eine Antwort. Dann hat mir zu guter Letzt dann doch ein Sprecher des Heeres geschrieben. So, jetzt kommt die Antwort. Carsten, Zitat: Derzeit wird im Kommando Heer ein Grobkonzept erarbeitet, welches sich neben der Weiterentwicklung des Heimatschutzes auch mit dem Projekt Ungediente befasst. Ihre Fragen können wir erst nach Vorlage der hierfür notwendigen Konzepte beantworten. Zitat Ende. Also, nichts Genaues weiß man nicht, war zusammengefasst die Antwort. Und genauso tappt halt auch im Dunkeln Daniel Gey. Und er sagt, einerseits die Ausbildungen für dieses Jahr, die sind ja schon vorgeplant gewesen im letzten Jahr.
Was 2026 und darüber hinaus passiert, ist im Moment noch unklar. Wir haben die Hoffnung, es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Menschen, die die Ausbildung für Ungediente machen möchten. Und da habe ich die Hoffnung, dass es dann auf Regimentsebene quasi diese Ausbildung, die im Moment durch die Landeskommandos durchgeführt wird, fortgesetzt wird. Aber es ist im Moment nur eine leise Hoffnung, weil mehr als politische Lippenbekenntnisse haben wir da leider keine bislang.
Und man könnte jetzt ja auch so sagen, gut, dieses Projekt geht von einer Abteilung, jetzt mal zivil gesprochen, in eine andere über, aber deswegen braucht man ja jetzt nicht diese ganze Grundsatzarbeit nochmal neu machen, könnte das Projekt, auch diese Projektgruppe Antreten jetzt fortsetzen, aber da hat das Heer auch kein Interesse dazu.
Was müsste denn passieren, damit es irgendwie weitergeht?
Ja, also Gey sagt, es wäre gut, wenn es sowas wie zentrale Ausbildungscamps geben würde für einen dauerhaften Betrieb. Also eins in Norddeutschland, eins in Süddeutschland. Es wäre auch ein Ansatz, dass der Reservistenverband mehr eingebunden wird in die Ausbildung. Also es gibt natürlich so hoheitliche Aufgaben, Ausbildung an der Waffe und so, die kann der Reservistenverband nicht übernehmen. Aber es gibt ja auch so Themen wie Kompass, Karte und so, Orientierung. Das könnte der Reservistenverband schon ausbilden. Und dann habe ich mir auch noch mal durchgelesen, diesen Abschlussbericht dieser Projektgruppe Antreten jetzt im territorialen Führungskommando, und da mal zwei Punkte daraus. Erstens Bürokratie. Also in dieser Projektgruppe waren auch zwei Juristen, also Reservedienstleistende, die im Zivilleben Juristen sind. Und die haben geschrieben zum Thema Bürokratie: Irgendwo findet sich immer ein geht nicht weil. Ja, da seien selbst erzeugte Sachzwänge am Start. Und die haben gesagt, das gegenwärtige Regelungsmanagement könne aus deren Sicht nicht mehr reformiert werden. Und die Regelungen müssten von Grund auf neu aufgebaut werden. Und bei diesem Neuaufbau der Regelungen sollten halt erstens insgesamt weniger Menschen mitentscheiden, damit es halt nicht diese Verantwortungsdiffusion gibt, die du auch schon gehört hast, allein bei meiner Presseanfrage, ne? Und es sollten halt auch die unteren Ebenen mehr Verantwortung übernehmen. Und zweitens sollten auch Erfolgskontrollen eingeführt werden, weil die finden sich halt in keiner Vorschrift, heißt es in diesem Bericht, was dazu führt, dass halt niemand wirklich zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn es nicht läuft. Und der dritte Aspekt von Punkt 1 Bürokratie ist eben diese trockene Amtssprache, die in diesen Vorschriften genutzt würde, haben die Juristen geschrieben, die diesen Bericht verfasst haben. Und das würde eben belegen, das mangelnde Verständnis der Bundeswehr, wie Bewerber und Reservisten eben für den Dienst begeistert werden könnten. Ja, und das soll halt in so eine lebensbejahendere Sprache übersetzt werden.
Das sind ja schon ganz klare Punkte eigentlich. Erinnert mich ein bisschen auch an deine Serie hier, die wir um den Jahreswechsel hatten bei Streitkräfte und Strategien, Killing Emotions. Da ging es ja um die unterschätzte Rolle zum Beispiel von Gefühlen in der Sicherheitspolitik, aber eben auch um die große Wirkung von Gefühlen in der Sprache.
Ja, also kann man gerne nochmal nachhören, spielt eine ganz große Rolle. Also Punkt 1 eben in diesem Bericht, Vorschriften neu schreiben. Punkt 2 dieser Arbeitsgruppe, jetzt mal in meinen Worten zusammengefasst, in Sachen gesellschaftliches Engagement, da ist es nicht so, dass die Bürgerinnen und Bürger zu faul wären, ja, sich für ihr Land einzusetzen. Es gibt da eine ganze Menge, sondern die Bundeswehr ist zu unfähig. Da schreiben die Autoren dieser Auswertung, das gesamtgesellschaftliche Engagement müsse nicht erst durch die Bundeswehr geweckt werden. Die Bereitschaft im Heimatschutz, sein Land mit der Waffe zu verteidigen, war und ist groß, schreiben sie da. Es gäbe mehr Engagement, als das System Bundeswehr derzeit verkrafte. Das ist ja schon mal eine sehr spannende Aussage, ne? Weil wir reden ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder über diese geplante Briefaktion an junge Leute. Die Männer sollen halt ein Online-Formular ausfüllen, ob sie Lust auf Wehrdienst haben. Welche Sanktionen es bei Nicht-Ausfüllen gibt, ist auch noch unklar. Und wann dieses Gesetz überhaupt verabschiedet wird, auch. Aber ja, diese Aktion, so heißt es in der Auswertung der Projektgruppe Antreten Jetzt, die werde ungewollt zu einer Gefahr des gesamtgesellschaftlichen Engagements, weil die Bundeswehr warte irgendwie auf den Sommer, ja, in der Hoffnung, dass dann diese neue Wehrpflicht ein Erfolg wird. Dabei könnte man, so heißt es in der Auswertung, schon jetzt Erfolge produzieren, in Ruhe eben diese Reservedienstleistenden ausbilden, bevor die Zeiten noch hektischer werden und dann eventuell sogar an der Gründlichkeit der Ausbildung gespart werden muss.
Es klingt jetzt ja tatsächlich nicht so besonders gut, wenn bei der Bundeswehr die Priorität bei der Ausbildung Ungedienter, sagen wir mal, runtergesetzt wird. So hört sich das zumindest jetzt mal an, wenn man das hört, weil man einfach auf mögliche Interessenten durch einen Online-Fragebogen baut. Was sagen denn Profis dazu, zum Beispiel Kapitän Giss?
Er plädiert für Übergangslösungen, was die Zuständigkeiten für den Heimatschutz angeht. Also ich habe schon gesagt, ab dem 1.4. soll das vom Heer organisiert werden. Und Giss sagt jetzt, naja, wenn das Heer noch nicht so weit ist, dann könnten auch die Landeskommandos eben noch ein bisschen länger unterstützen. Und ja, während des Interviews mit ihm, da habe ich ihm schon auch angemerkt, dass ihn das auch persönlich sehr umtreibt.
Ich sag mal so, das ist mein Auftrag. Wir haben irgendwann mal die Truppenfahne angefasst und einen Eid geleistet. Und jetzt ist die Zeit, das hier im Lande auch im Rahmen der Landesverteidigung auch so einzulösen. Und das nehme ich natürlich, ich wäre ja ein schlechter Kommandeur, ein schlechter Vorgesetzter, wenn ich das nicht sehr, sehr persönlich nehmen würde. Also ja, wir dienen Deutschland, sagt alles.
Okay, also Kapitän Giss sieht, dass die Zeit drängt, er will seinen Auftrag erfüllen und auch das erhalten natürlich, was er mit seinem Team, du hast es ja geschildert, mit ganz schön viel Engagement aufgebaut hat. Da muss es ihn doch eigentlich ziemlich hart treffen, wenn das Heer jetzt ganz offiziell sagt, naja, wir haben noch nicht mal ein Grobkonzept fertig, oder?
Ja, das habe ich ihn auch gefragt, wie das für ihn ist. Und ich muss sagen, seine Antwort hat mich dann doch ziemlich überrascht.
Diejenigen, die jetzt diese Heimatschutzdivision aufbauen, die wissen, wovon sie sprechen, die wissen, was Ungediente sind, die kennen den Heimatschutz und die werden, glaube ich, schon innerhalb des deutschen Heeres sich schon so bemerkbar machen und für ihre Strukturen werben und die einfordern, damit das dann kurzfristig auch irgendwann nach vorne geht. Ansonsten, gut, es kann nur so gehen. Es kann nur nach vorne gehen jetzt. Und ich glaube, das deutsche Heer hat die Kapazität und kann das dann auch.
Was heißt kurzfristig?
Ab sofort, also ab Übernahme quasi, dass es dann wirklich losgeht, dass dann irgendwelche in den Heereskasernen da irgendwas freigeschaufelt wird für die Heimatschützer, dass da Kapazitäten geschaffen werden, dass da noch irgendwo ein paar G36 rumliegen, die dafür dann auch zur Verfügung stehen werden, dass es irgendwo noch Ausbilder gibt in den Bataillonen und so weiter und so weiter. Also ich glaube schon, dass das deutsche Heer schnell in der Lage ist, so eine Division aufzubauen und da auch die Kapazitäten hinzustellen. Also da habe ich, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der da doch eine gute Meinung vom deutschen Heer hat, wenn es um sowas geht.
Ungedient in die Reserve. Das ist ein Programm mit Hindernissen, aber es scheint zumindest einiges in Bewegung. Wir bleiben dran. Julia Weigelt hat für uns recherchiert. Weiterführende Links zum Thema sowie das gesamte Interview mit Daniel Gay finden Sie und findet ihr in unseren Shownotes.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt's am kommenden Freitag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte wie immer per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Carsten Schmiester und Astrid Korall. Und am Ende gibt es von uns zwei Tipps für die ARD-Audiothek. Rebecca Barth aus dem ARD-Studio Kiew kennt ihr aus unserem Podcast. Sie ist durch die Ukraine gereist und hat Menschen getroffen, die sich dazu bekennen, Kollaborateur zu sein. Wer mit Russland zusammenarbeitet, kann in der Ukraine nämlich hart bestraft werden. Derzeit sind mehr als 4.400 Menschen als Kollaborateure angeklagt. Und solche, die diesen Stempel vielleicht zu Unrecht tragen, mit Folgen für ihr ganzes Leben. 11KM, der Tagesschau-Podcast, spricht in der neuen Folge mit Rebecca darüber, wie eine Gesellschaft mitten im Krieg mit Schuld und Misstrauen umgehen kann. Unsere Folge zum Thema verlinken wir wie den 11KM-Podcast in den Shownotes. Und unser zweiter Podcast-Tipp, der beschäftigt sich nach 5 Jahren mit dem Thema Corona und was wir aus der Pandemie eigentlich gelernt haben.
Hallo, ich bin Corinna Hennig. Vor 5 Jahren haben wir bei NDR Info einen Podcast gestartet. Vielleicht erinnert ihr euch, das Coronavirus Update. In über 100 Folgen haben wir damals über das Infektionsgeschehen rund um SARS-CoV-2 informiert. Und jetzt sind wir zurück. 5 Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Deutschland fragen wir uns in 10 Folgen, was haben wir eigentlich aus der Pandemie gelernt?
Ich denke, ganz wichtig hier in Deutschland war hier auch das Gesundheitsamt und die Strukturen, die es einfach gab, die Nachverfolgung gemacht haben.
Das war die Virologin Sandra Ziesek. Und auch ihr Kollege Christian Drosten ist wieder mit dabei in unserem Podcast.
Die Bevölkerung muss das unbedingt ganz transparent auch mitkriegen, damit einfach manche Untergrundmedien weniger Chancen haben, ihre Fehlinformationen zu streuen auf dem Rücken der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und auch auf dem Rücken der Politiker.
Wie gut sind wir also auf die nächste Pandemie vorbereitet? Und wo gibt's noch Nachholbedarf? Wir haben im Podcast viele Forschende dazu befragt. Epidemiologinnen und Veterinärmediziner, Psychologinnen und Soziologen. Das Coronavirus-Update findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr Podcasts hört.